Wir wollen heute uns damit beschäftigen, welche falschen Lehren gibt es in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Auch das gehört letztendlich zum Thema Heiliger Geist. Es ist jetzt nicht so, dass die falschen Lehren diesbezüglich weniger geworden sind oder keine Gefahr mehr darstellen, sondern wir wissen, dass zum Beispiel im Rahmen der Charismatik einfach viele Gemeinden bis heute unterwandert werden mit falschen Lehren und Praktiken diesbezüglich. Und deswegen ist es weiterhin nötig, darüber aufzuklären, das Thema zu behandeln. Es ist so, dass manche Prediger der Meinung sind, an einem Sonntag in der Predigt behandelt man so ein Thema nicht, ja, sondern am Sonntag, da kommen Themen dran, die erbaulich sind, die man dann mitnimmt in die Woche und so weiter, um dann eben gestärkt zu sein. Ich denke, dass es wichtig ist, wie Paulus es auch getan hat, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen und zu lehren. Dazu gehört auf der einen Seite das Positive, was die Bibel lehrt zu einem Thema, aber auch Bereiche, wo einfach Missbrauch da ist, wo die Bibel Dinge anders betrachtet und wo einfach die Bibel verfälscht wird und Gemeinden verführt und unterwandert werden. Und ein Gedanke hilft da vielleicht, das anzunehmen, wie viel Erbauung würde zerstört werden, wenn jemand durch die Charismatik verführt wird. Also wenn jemand nicht gewarnt wird, sich verführen lässt, ja, unter den Einfluss von diesem falschen Schwarmgeist kommt, ja, wie viel Erbauung wird dadurch zerstört und wie viele Gemeinden sind dadurch zerstört worden. Und deswegen denke ich, ist es ein wichtiges Thema. Es wird nicht nur eine Predigt sein. Heute werden wir einige Themen anschneiden, ja, etwas betrachten und wir werden bei Gelegenheit darauf zurückkommen. Also falsche Lehren in Verbindung mit dem Heiligen Geist. So, erstmal schauen wir eine biblische Wahrheit an, die wir auch schon betrachtet haben, ja, die wirklich biblisch ist. Nämlich der Heilige Geist gibt den Gläubigen Gaben. Ja, jeder Gläubige bekommt, wird begabt durch den Heiligen Geist, um Gott zu dienen, um den Geschwistern zu dienen. Diese Gaben sind gegeben zum allgemeinen Nutzen in der Gemeinde, um einander zu dienen. Und da haben wir zum Beispiel die Bibelstelle in Römer 12, Verse 5 bis 8. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Mit den verschiedenen Gaben, die es heute noch gibt, werden wir uns auch noch beschäftigen, wenn wir zum Thema Gemeinde kommen. Das heißt, da kommen wir noch drauf zurück. Wichtig ist es hier festzuhalten, Gott begabt uns, der Heilige Geist begabt uns für den Dienst aneinander. Das ist eine biblische Tatsache, darauf stützen wir uns und jeder sollte danach streben, durch diese Gaben, die Gott uns gibt, eben einander zu dienen. Das ist also richtig. Aber es gibt hier einen ganz wichtigen Grundsatz in Bezug auf die Gaben. Ist das, was der Herr Jesus gesagt hat in Bezug auf den Heiligen Geist, gilt für das gesamte Wirken des Heiligen Geistes und somit auch auf die Gaben, bezieht sich auch auf die Gaben. Jesus hat gesagt, er, also in Bezug auf den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das heißt, was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt, dass die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus gelegt wird, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Und so sind auch die Gaben dazu da, dass am Ende Jesus verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird, zur Verherrlichung des Herrn Jesus. Und hier sieht man schon eine große Diskrepanz in dem, wie es in vielen Gemeinden umgesetzt wird. Da steht dann oft der Geist selbst im Mittelgrund. Im Mittelpunkt. Da wird zum Heiligen Geist gebetet, komm, Heiliger Geist wird gebetet. Ja. Und es stehen diese Gaben, die praktiziert werden und die dann normalerweise die sind, die es heute nicht mehr gibt, die stehen im Mittelpunkt und nicht der Herr Jesus. Das heißt, diesen Grundsatz können wir schon mal überall anlegen, um Dinge zu beurteilen, auch die Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Wird die Verherrlichung auf den Geist gelenkt? Oder wird die Verherrlichung auf den Herrn Jesus gelenkt und auf den Vater gelenkt? Das ist schon mal ein wichtiger Grundsatz. Und wenn wir diesen Grundsatz beherzigen, dann werden wir schon vor vielem bewahrt werden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Dann lesen wir 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also ein weiterer Fehler, der hier gemacht wird, ist, dass Gläubigen gesagt wird, ihr müsst darum beten, diese oder jene Gabe zu bekommen. Ja, betet darum, die Gabe der Sprachenrede zu bekommen. Betet darum, die Gabe der Prophetie zu bekommen. Und dann kommen Gläubige oft in eine große Not, weil sie anfangen zu beten, bekommen die Gabe aber nicht. Ja, empfangen keine Träume, Visionen, Prophetien oder eben Sprachenrede und kommen in große Not und meinen, sie sind nicht wirklich gläubig. Hier steht aber, dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das heißt, der Heilige Geist teilt die Gaben zu, wie er will. Er befähigt die Gläubigen zum Dienst, aber so, wie er will. Deswegen müssen wir nicht konkret um diese oder jene Gabe bitten, sondern was wir beten sollen, ist, dass wir Gott dienen können, dass er uns gebraucht, dass er uns Liebe zu den Geschwistern schenkt und dass er aus dieser Liebe heraus uns befähigt, den Geschwistern zu dienen. Denn die Liebe ist natürlich die Grundlage dafür und aus dieser Liebe heraus, aus diesem einander dienen wollen, kommt auch die Befähigung dann von Gott. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass um diese Gaben speziell gebetet wird, die aufgehört haben. Und auf dieses Thema kommen wir noch zu sprechen, auf das Aufhören von bestimmten Gaben. Und so hat zum Beispiel die Sprachenrede, Prophetie aufgehört, aber trotzdem wird um diese Gaben besonders gebetet. Und das mit dem Aufhören, das sehen wir schon im Hebräerbrief, wo es gewisse Aussagen gibt über Zeichen und Wunder. Hebräer 2, Verse 3 bis 4, da heißt es, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also hier geht es erstmal ums Evangelium und die Aufforderung, das Evangelium anzunehmen, beim Evangelium zu bleiben. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, also diese große Errettung wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, also wer sind die, die Jesus gehört haben? Das sind die Apostel. Ja? Und es ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und diese Hervorhebung von Gab, die ist von mir. Was möchte ich da hervorheben? Was geht aus dieser Stelle hervor? Wir haben hier einen biblischen Brief, nämlich den Hebräerbrief, der in Vergangenheit schreibt. Das ist das Wichtige hier. Es heißt hier, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung, Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo dieser Brief geschrieben worden ist, war das bereits Vergangenheit. Er schreibt nicht, Gott gibt beständig sein Zeugnis zur Verkündigung des Evangeliums mit Zeichen, Wundern, mancherlei Kraftwirkungen, sondern Gott gab das. Und die Behauptung von charismatischen Lehrern ist, dass überall, wo das Evangelium verkündigt wird, weltweit, schenkt Gott die Begleitung von Zeichen, Wundern und so weiter. Gott schenkt das bis heute in der gesamten Zeit, sagen wir mal, der Kirchengeschichte, schenkt Gott das, außer in Zeiten, wo die Gläubigen besonders untreu waren. Ja. Was sich aber kirchengeschichtlich nicht halten lässt, denn Zeiten, wo Gläubige besonders treu waren, die besonders hervorstechen, ja, zum Beispiel Zeiten des Aufbruchs der Weltmission, 18. bis 19. Jahrhundert, wo viele weltweit sich auf den Weg gemacht haben, das Evangelium zu vielen Ländern gebracht haben, also die sich durch besondere treue Erweckung ausgezeichnet haben. Da war es eben nicht so, dass Gott das mit diesen Zeichen und Wundern begleitet hat. Also geschichtlich hält sich das auch nicht, auch dadurch, darauf kommen wir noch zurück. Aber schon da sehen wir ein Nachlassen beziehungsweise ein Ausdruck in Vergangenheit dieser Zeichen und Wunder, die tatsächlich ein Begleitmerkmal waren des Dienstes der Apostel, also derer, die Jesus persönlich gehört haben. Dann sehen wir zum Beispiel Epheser 2, Vers 20, auf was die Gemeinde auferbaut ist. Ja, da heißt es, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das heißt, die Apostel und die Propheten, die haben die Grundlage gelegt für die Gemeinde. Wie haben sie die Grundlage gelegt? Indem ihnen das Wort Gottes geoffenbart worden ist. Sie haben das Wort Gottes niedergeschrieben. Das Wort Gottes, das halten wir jetzt in den Händen. Das ist die Grundlage, natürlich auf Christus, natürlich ganz wichtig, auf Christus. Er ist der Eckstein, er ist der wichtigste Stein des Gebäudes. Diese Grundlage wurde gelegt, indem das Wort Gottes geoffenbart worden ist, bis zum letzten Buch der Offenbarung. Und damit ist die Grundlage da. Und wenn wir sagen, es gibt alle Zeit weiterhin Apostel und Propheten, würde es bedeuten, dass diese Grundlage eigentlich immer wieder neu gelegt werden müsste oder immer wieder neu ergänzt werden müsste. Also wir haben ein Gebäude, die Gemeinde, die auf diesem Grund, auf dieser Grundlage steht. Und jetzt müssten wir hergehen und diese Grundlage immer wieder irgendwie erneuern. Was aber nicht biblisch ist, sondern biblisch ist, das ist uns gegeben, es ist abgeschlossen, jetzt haben wir das Wort Gottes. Und mit der Offenbarung des Wortes brauchen wir diese prophetischen Gaben nicht mehr, weil die Gott eben dazu gegeben hat, um diese Grundlage zu legen. Ein weiterer Punkt, wie gesagt, manche Sachen behandeln wir jetzt etwas zügig und kommen dann nochmal intensiver darauf zurück. Nicht heute, aber in einer anderen Predigt dann. Wie sieht es aus mit der Geistestaufe als zweite Erfahrung? Das wird unter anderem begründet mit Apostelgeschichte 2 und Lukas 11. Apostelgeschichte 2, ich denke mal, ihr wisst alle, was dort passiert ist. Dort war Pfingsten. Dort kam der Heilige Geist auf die Apostel, die Gemeinde entstand. Bevor das aber geschah, haben sie gebetet. Und der Herr Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen beten. Und beten ist ja eigentlich immer gut, oder? Lukas 11. Da heißt es, Lukas 11, ab Vers 11. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fleisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also hier steht's ja, man soll beten, dass man den Heiligen Geist bekommt. So wird gesagt. Vergleichsstelle Matthäus 3, Vers 11 und in Apostelgeschichte 2 haben sie sich versammelt zum Gebet und Gott hat den Heiligen Geist geschenkt. Was es dabei nicht beachtet wird, ist, dass dieses Gebet zu einem Zeitpunkt geschah und geschehen sollte, als der Heilige Geist eben noch nicht gekommen war. Jesus hat ja gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ja, sondern dass er den Heiligen Geist senden wird, dass er als Beistand bei uns und in uns sei. Und in dieser Übergangszeit, in der der Herr Jesus weggegangen ist, zum Vater gegangen ist und der Heilige Geist noch nicht da war, da sollten die Jünger darum beten, dass der Herr Jesus diese Verheißung erfüllt, der Jesus und der Vater diese Verheißung erfüllt und den Heiligen Geist sendet. Und somit wird hier nicht gelehrt, dass wir in der gesamten Gemeindezeit, seit Entstehung der Gemeinde, weiterhin um den Heiligen Geist beten sollen. Biblisch ist es so, dass der Heilige Geist in uns wohnt, in uns bleibt und wenn wir zum Glauben kommen an den Herrn Jesus, bekommen wir den Heiligen Geist, jeder Gläubige. Das heißt, wir müssen nicht extra darum bitten, den Heiligen Geist zu bekommen. Die Bibel lehrt auch nicht, dass wir extra darum bitten sollen, eine besondere zusätzliche Kraftausrüstung als zweite Erfahrung zu bekommen, die uns dann hilft, Gott in Wahrheit zu dienen. Schauen wir als Beispiel an Galater 3, Vers 14. Da heißt es, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das heißt, was ist das Grundprinzip, wie wir den Heiligen Geist empfangen? Durch Glauben. Ja, wir werden gerettet durch den Glauben, gleichzeitig wiedergeboren, bekommen neues Leben, werden eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in Christus, werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, Vers 13, empfangen den Heiligen Geist, eben hier Galater 3, Vers 14. Das heißt, die biblische Aussage, Grundlage ist, dass wir den Heiligen Geist durch Glauben empfangen. Und es gab natürlich in der Apostelgeschichte, in dieser Übergangszeit, Situationen, wo es anders war, aber das sind heilsgeschichtlich einmalige Situationen. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe das erste Mal das Evangelium gehört hat, so zum Beispiel die Juden in Apostelgeschichte 2, die Samariter in Apostelgeschichte 8 und die Heiden in Apostelgeschichte 10. Das waren einmalige Situationen. Die Heiden haben direkt den Heiligen Geist empfangen, wo sie gläubig wurden, aber zum Beispiel nicht die Samariter. Ja, da musste erst Petrus kommen, musste Hand aufgelegt werden, womit die Autorität von Petrus eben akzeptiert und anerkannt worden ist. Und das ist kein Maßstab für das gesamte Handeln Gottes in der Gemeindezeit, sondern das sind Übergangssituationen. Und das Problem ist oft, dass solche Einzelsituationen herausgenommen wird und zur Regel gemacht werden. Da wird gesagt, schaut mal, hier wird die Hand aufgelegt, um den Heiligen Geist zu übertragen. Ja, und deswegen muss das immer so sein in der gesamten Gemeindezeit. Ist aber, wie wir gesehen haben, nicht biblisch. Was ist eigentlich biblisch gesehen die Geistestaufe? Ja, sagt die Bibel, dass die Geistestaufe eine zusätzliche Kraftausrüstung ist? Dazu muss man auch sehen, das werden wir noch betrachten, wenn wir das geschichtlich etwas anschauen. Am Anfang, als die Pfingstbewegung entstanden ist, gab es einige, die gesagt haben, man kommt erst zum Glauben, dann braucht man die Geistestaufe als zweite Erfahrung. Andere, mehr im charismatischen Bereich, sagen heute, nein, die hat man schon, die Geistestaufe, aber man braucht eine zusätzliche Kraftausrüstung. Ja. Am Ende ist es letztendlich eine Erfahrung, in der der Einzelne Gaben bekommt, Sprachenrede bekommt, Prophetie bekommt oder auch eine ekstatische Erfahrung. Das kann sich auf unterschiedliche Arten und Weisen äußern, aber letztendlich geht es um eine ganz bedeutsame zweite Erfahrung. Biblisch gesehen ist die Geistestaufe etwas anderes, nämlich 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Biblisch gesehen bezieht sich die Geistestaufe darauf, dass wir dem Leib Christi hinzugefügt werden. Wir werden Teil seines Leibes. Ja, das ist die biblische Geistestaufe. Wir werden hinzugefügt. Und hier sagt Paulus, wir alle, das heißt alle Gläubigen, alle wahren Gläubigen, sind Teil des Leibes Christi. Das heißt, es gibt keine Gläubigen, die irgendwie außen vor sind, die bekehrt sind, die gerettet sind, die aber noch nicht die Geistestaufe haben, sondern jeder wird in dem Moment, wo er gläubig wird, Teil des Leibes Christi. Und hier ist nicht die örtliche Versammlung gemeint, sondern der weltweite Leib Christi, die weltweite Gemeinde, die aus allen Gläubigen weltweit besteht, unabhängig, ob sie jetzt, wie sie sich örtlich versammeln. Und so ist es tatsächlich so, wenn jemand zum Beispiel zu Hause zum Glauben kommt durch das Lesen der Bibel, dann wird er schon Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, ohne irgendwie vielleicht eine örtliche Versammlung gekannt zu haben. Ja, er wird in dem Moment, wo er gläubig wird, da hinzugefügt und hat sozusagen diese Geistestaufe. Dann ist er natürlich aufgefordert, sich auch örtlich zu versammeln. Das ist auch ein klares biblisches Gebot, sich einer örtlichen Gemeinde verbindlich anzuschließen. Aber geistlich gesehen ist er schon Teil des Leibes Christi. Und das ist die Geistestaufe. Und hier sehen wir brauchen nicht eine zweite Erfahrung, eine zusätzliche Geistestaufe. Dann die Frage, wie lange bleibt der Heilige Geist? Auch das wird manchmal gelehrt in Verbindung, auch oft in den gleichen Kreisen, dass der Heilige Geist kommt und geht. Ja? Und deswegen kann man auch in jedem Gottesdienst neu darum bitten, dass der Heilige Geist wieder kommt, weil der hat ja die Gläubigen vielleicht schon wieder verlassen. Und jetzt müssen sie noch ganz speziell nochmal gestärkt werden. Man fleht den Heiligen Geist an zu kommen, singt Lieder oder Gebete, gebetet Gebete, damit der Heilige Geist wieder kommt und sozusagen präsent ist. Der Herr Jesus hat aber gesagt, der Heilige Geist bleibt bei uns und wohnt in uns in Ewigkeit. Ja, in Ewigkeit. Das heißt für immer. Ohne Ende hast du in Ewigkeit. Und das ist eine biblische Wahrheit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheserbrief, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist wohnt beständig im Gläubigen und verlässt ihn niemals. Das heißt, so wie der Herr Jesus uns niemals verlässt, verlässt der Heilige Geist niemals den Gläubigen. Es ist aber durchaus so, und das haben wir ja schon gesehen, wo wir über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist gesprochen haben, dass wir deswegen nicht unbedingt immer erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Danach sollen wir streben, durch entsprechendes Verhalten, Vertrauen auf das Wort, Bibel lesen, umsetzen von dem, was in der Bibel steht, Gehorsam gegenüber dem Wort. Also es gibt ja verschiedene Dinge, die wir tun können und sollen, um erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und zum Beispiel Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes, das ist ein klares Mittel, um nicht mehr erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Denn dadurch wird der Heilige Geist betrübt, natürlich auch Ungehorsam, Sünde im Allgemeinen. Was aber nichts daran ändert, dass der Heilige Geist trotzdem noch im Gläubigen wohnt. Er beherrscht ihn nur in dem Moment nicht mehr. Der Gläubige lässt sich von anderen Dingen beherrschen und ist aufgefordert, Buße zu tun, zurückzukehren zum Herrn. Das heißt, dieses Gebet, das David betet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, das müssen wir heute nicht mehr beten, weil wir in einer Zeit leben, nämlich jetzt in der Gemeindezeit, wo wir diese Zusage haben, dass der Heilige Geist beständig in den Gläubigen wohnt. Er bleibt also immer bei uns und deswegen diese Unsicherheit, die teilweise gestreut wird, das kommt ja dazu, dass in manchen Gemeinden, speziell Gemeinden, die so eine Ausrichtung haben, aber auch anderen, wird immer ein bisschen eine Drohkulisse aufgebaut, in dem Sinne, vielleicht hast du jetzt dein Heil schon verloren. Also das geht oft Hand in Hand mit charismatischer Lehre, aber nicht nur, das gibt es auch in anderen Gemeinden. Führt auch letztendlich dazu, wir haben es vorher von Erbauung gehabt, wenn man einmal in diesem Kreislauf drin ist, dass man ständig Angst hat, das Heil hängt an einem seidenen Faden und zerreißt jeden Moment oder ist vielleicht jetzt wieder weg, kommt dann vielleicht wieder, wenn ich wieder ernsthaft Buße getan habe, wenn die aber wirklich ernsthaft war, vielleicht war sie ja nicht ernsthaft genug, um die Gemeinschaft mit Gott und meine Errettung wiederherzustellen. Das ist etwas, was wirklich dann Erbauung wirklich verhindern kann, Wachstum verhindern kann, dafür sorgen kann, dass man ständig nur in Angst lebt und sich um diese Ängste eben dreht. Dann, wie ich gesagt habe, haben wir das Prinzip der Geistesfülle, dass wir aufgefordert sind, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, ein Thema, das wir das letzte Mal schon behandelt haben, was aber, wenn das jetzt nicht mehr präsent ist, doch auch empfehlenswert ist, darauf zurückzukommen und sich damit zu beschäftigen. Und eine Frage, die wir uns hier natürlich dann stellen müssen, ist, was passiert denn dann bei der charismatischen Geistestaufe? Was passiert da eigentlich? Weil es ist ja nicht so, dass es einfach nur eine reine lehrmäßige Frage ist. Und man bei dieser lehrmäßigen Frage sagen kann, okay, du bist dieser Meinung, ich bin anderer Meinung, du bist für eine zusätzliche Kraftausrüstung, ich halte es für unbiblisch. Ja, aber wir kommen trotzdem gut miteinander aus, ist ja alles nicht so wichtig. Ja. Es geht nicht nur um eine lehrmäßige Frage, in Anführungsstrichen, weil auch lehrmäßige Fragen, da gibt es viele Fragen, bei denen man überhaupt nicht nur sagen sollte, sondern es geht um eine praktische Frage. Denn diejenigen, die sagen, ich habe diese zusätzliche Kraftausrüstung bekommen, die sagen, ich habe was erlebt. Ja? Gott hat mich verändert. Es war der schönste Tag meines Lebens. Ja, solche Aussagen bekommt man dann zu hören. Und ich persönlich habe da ja auch meine Erfahrungen gemacht und habe das vielleicht ähnlich beschrieben. Also man erlebt etwas, ja, was dann sich erstmal gut und schön und richtig anfühlt. Und dann ist natürlich, dann kommen wir mit dem Wort und sagen, Moment mal, die Bibel lehrt aber was anderes. Ja. Und dann kann schnell als Antwort kommen, ja, vielleicht nein, ich weiß nicht. Ja. Aber ich habe es erfahren, ich habe das erlebt. Ja. Ich habe erlebt, Gott ist real. Also wie um zu sagen, wenn man das nicht hat, dann hat man Gott noch nicht als real erlebt. Das heißt, es gibt hier eine Erfahrung, die sich oft gut anfühlt, die damit einhergeht, dass jemand dann tatsächlich in einer anderen Sprache redet oder zumindest irgendetwas plappert, sich die Lippen bewegen, er nicht weiß, was er redet, oder jemand, ja, wie in Trance auf den Boden fällt. Das sind ja ganz unterschiedliche Auswirkungen, ja, wo man natürlich sagt, okay, wenn jemand auf den Boden fällt, ja, das kann ja nicht gut sein, nicht von Gott sein. Aber auch hier ist wieder der es erfahren hat, erlebt hat, beschreibt es als eine unbeschreiblich schöne Erfahrung. Ja. Das heißt, auch wenn jemand anderes vielleicht sagt, wie kann das sein, jemand fällt auf den Boden und das soll von Gott sein und oft dann auch auf den Rücken. Und auf den Rücken fallen ist ja biblisch gesehen ein Zeichen des Gerichtes. Ist aber einfach die Erfahrung hier, ja, diese zweite Erfahrung, die jemand wirklich durchgemacht hat. Und nun ist die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist alles, was sich gut anfühlt oder was sich richtig anfühlt, ist das auch richtig? Ja. Und wenn wir da jetzt mit Ja antworten würden, ich denke, das wird hier niemand tun, der jetzt hier zuhört, dann müssten wir auch sämtliche Religionen als richtig erachten. Denn ich habe schon mit Muslimen gesprochen, mit von Buddhisten gehört, da habe ich nicht persönlich gesprochen, aber mit einem Muslim habe ich gesprochen. Der hat mir gesagt, ich rede auch in Sprachen, in anderen Sprachen. Ja, das macht er in seinem persönlichen Gebet, redet er in Sprachen. Und er hat es mir so beschrieben, wir haben das so verglichen, wie das, was ich erlebt habe. Ja, das hat sich sehr gut miteinander gedeckt. Ja, und damals, gut, ich denke, ich war damals noch nicht wirklich gläubig, habe ich gedacht, okay, er hat seinen Weg zu Gott gefunden. Ja, sein Gott heißt Allah. Und ich habe meinen Weg zu Gott gefunden. Und mein Gott heißt Jesus. Unsere Erfahrungen aber, die gleichen sich. Ja, es ist alles derselbe Gott. Und so findest du diese Erfahrungen in vielen Religionen. Und ja, solche Erfahrungen haben etwas Vereinigendes. Ja. Und das erleben wir auch in der charismatischen Bewegung. Wenn ein Charismatiker jemand trifft, von dem er denkt, okay, diese Aussagen, die er hier tätigt, kann ich so jetzt nicht in der Bibel entdecken. Aber Moment mal, er redet auch in Zungen. Also ist er ein Bruder. Ja? Also diese Erfahrungen, die führen dazu, dass man sehr schnell und indifferenziert andere als Brüder, als Geschwister akzeptiert, die es eigentlich gar nicht sind. Und in dem Fall möglicherweise beide nicht. In meinem Fall kann ich es so sagen, da war weder ich, ja, ein Kind Gottes, noch derjenige. Aber wir hatten halt diese Erfahrungen. Also was passiert? Paulus spricht das Thema durchaus an. 2. Korinther 11, Verse 3 bis 4. Ich fürchte aber, es könnte, womöglich so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben,
oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und dann Vers 13 noch. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Neben Paulus warnt auch Johannes davor, 1. Johannes 4, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das heißt, wenn jemand wirklich diese Erfahrung hat, ja, und sagt, ich habe diesen Geist erfahren, gespürt, wie auch immer, und dieses und jenes erlebt, das ist dann eben ein Hinweis darauf, dass es hier um einen anderen Geist, um einen dämonischen Geist geht und nicht etwa um den Geist Gottes. Nicht jeder aber, der sich selbst Charismatiker nennt, muss jetzt unbedingt in Berührung mit diesem Geist gekommen sein, denn es gibt auch hier die Tatsache, dass Gott oft in seiner Gnade bewahrt. Auch wenn man komplett lehrmäßig noch Dinge falsch sieht, gibt es viele Zeugnisse von solchen, die bewahrt worden sind. Das sind dann diejenigen, die dann vielleicht monatelang, jahrelang beten, Herr, schenk mir diese oder jene Gabe. Und es kommt nichts, es passiert nichts und man leidet drunter, wird aber nicht sozusagen von diesem Schwarmgeist infiziert, um es mal so zu nennen. Die Bibel sagt also, es ist möglich, dass man einen anderen Jesus empfängt, dass man einen anderen Geist empfängt, den man nicht empfangen hat, also nicht den Heiligen Geist, oder ein anderes Evangelium annimmt. Und Paulus warnt genau davor. Nun müssen wir ja unterscheiden. Ist derjenige, der sich darauf einlässt, gläubig oder nicht gläubig? Ja, wenn jemand noch gar nicht gläubig ist und er lässt sich darauf ein, dann scheint er von dem Moment an gläubig zu sein für andere. Ja? Und so war es bei mir eine Zeit lang. Ja? Ich habe gedacht, ich bin jetzt irgendwie Christ, ich folge Jesus nach, hatte eine große Freude daran, ja, an der Bibel und von Jesus zu reden, wie ich Jesus liebe und all diese Dinge. Ja? Und andere haben das aber nicht bemerkt. Ja, die waren begeistert, wie hat der eine große Liebe zu Jesus und so weiter. Ja? Aber es war ein anderer Jesus. Ich hatte noch keine Sündenerkenntnis, kein Überführtsein von Sünde, keine Erkenntnis vom Evangelium. Aber Jesus war da. Und so gibt es viele, die tatsächlich viel von Jesus sprechen, sagen, dass sie Jesus lieben, auch Jesus zu lieben scheinen von ihrem Bekenntnis her, aber tatsächlich nicht zu Christus gehören. Dann gibt es solche, die danach durch die Bibel zum Beispiel zum Glauben kommen, weil sie sich mit der Bibel beschäftigen. Oder es gibt eben auch solche, die vorher gläubig geworden sind und vielleicht irgendwie denken, mir fehlt irgendwie etwas, mir fehlt die Kraft der Heiligung und so weiter, dann mit Charismatikern in Kontakt kommen und sagen, ich habe diese Kraft erfahren. Ja? Lass mich für dich beten, ich lege die Hand auf, ich bete darum, dass auch du die Kraftausrüstung bekommst. Und sie lassen sich dann ein auf diesen Schwarmgeist. Und jetzt sagen manche, das kann gar nicht sein, wenn jemand gläubig ist, der kann niemals von einem Schwarmgeist in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Und das sagt eben Paulus genau an dieser Stelle nicht. Was die Bibel sagt, ist, dass wir niemals mehr getrennt werden können von Christus. Das ist ganz klar. Das heißt, ein wahrer Gläubiger, der wirklich gläubig ist, wird nicht mehr getrennt werden. Die Bibel sagt aber trotzdem, dass wir auch als Gläubige verführt werden können, dass wir eben genau das verlieren, was wir vielleicht erreicht haben, dass wir zum Beispiel gelernt haben, Christus nachzufolgen, ihm zu dienen, dann lassen wir uns beeinflussen von diesem anderen Geist, von diesem falschen Geist und lassen uns dadurch nicht mehr von dem wahren Heiligen Geist führen. Denn es ist ja auch so, diese Wirkungsweise dieses Schwarmgeistes ist sehr emotional. Und wenn man da sich einmal drauf einlässt und das immer wieder sucht, dann hört man nicht mehr auf den wirklichen Heiligen Geist, der dadurch betrübt wird, wie bei anderer Sünde auch. Ja, wenn ein Gläubiger in Sünde fällt, wird der Heilige Geist auch betrübt und er wandelt nicht im Geist. Und so lässt er sich hier beeinflussen von diesem falschen Geist. Und Die Bibel wäre nicht voller Warnungen durch Paulus, durch Jesus vor der Verführung, wenn es gar nicht möglich wäre, dass Gläubige verführt werden. Dann wären diese Warnungen wirklich überflüssig. Aber Paulus warnt eben, er warnt und er ermahnt die Einzelnen, sehen wir in Apostelgeschichte 20, er ermahnt die Einzelnen unter Tränen. Er sagt, ich habe euch täglich unter Tränen ermahnt. Das heißt, es ist nötig, ermahnt zu werden, gewarnt zu werden, weil diese Verführung da ist. Und die Bibel sagt uns auch, in der Endzeit wird diese Verführung noch zunehmen und nicht etwa abnehmen. Nun ist natürlich die Frage, wenn man sich darauf eingelassen hat, was ist dann die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist wie jeder anderen Sünde auch, Buße, ja, Buße zu tun. Wenn man sich darauf eingelassen hat, sich von Charismatikern zum Beispiel die Hände auflegen lassen hat oder gestrebt hat nach Gaben, die es heute nicht mehr gibt, ist die richtige Antwort Buße. Sich davon zu distanzieren, dem Herrn zu sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung, ich möchte gereinigt werden davon. Wir haben noch etwas Zeit. Dieses Thema gehört einfach noch dazu. Gibt es heute noch Apostel und Propheten? Ja, es ist natürlich schon wichtig, das zu betrachten, denn in diesem Bereich, in dem Bereich der Charismatik, treten einfach falsche Apostel auf, falsche Propheten auf, die sagen, heute redet Gott noch direkt zu uns durch Prophetien, Träume, Visionen. Und deswegen müssen wir auch da kurz drauf eingehen. Wir hatten bereits gesehen, Apostel sind Zeugen der Auferstehung Jesu. Sie haben also Jesus persönlich gekannt und das bezieht sich jetzt auf die Apostel im engeren Sinne. Es gibt auch Apostel im weiteren Sinne. Apostel heißt auch einfach Gesandte. Ja? Also im weiteren Sinne sind wir alle Apostel. Aber ich meine jetzt wirklich diese Apostel, die Gott durch Zeichen und Wunder und so weiter beglaubigt hat, das sind die Zeugen der Auferstehung. Sie hatten eine besondere Lehrautorität, das sagt uns die Bibel an verschiedenen Stellen, eine Lehrautorität, auch die Autorität, das Wort Gottes niederzuschreiben, das haben wir alles heute nicht. Wir haben gesehen, diese Apostel haben die Grundlage gelegt, nämlich das Wort Gottes geoffenbart. Das Wort Gottes ist abgeschlossen, es ist vollständig mit der Offenbarung. Und Paulus spricht, an dieser Stelle schlagen wir kurz auf, 2. Korinther 12, Vers 12, Vers 12, dass die Apostel beglaubigt worden sind. Und hier müssen wir sagen, Paulus selbst war ja der Heidenapostel, er war keiner der Zwölf. Das heißt, er war eine Ausnahme und er bezeichnet sich als unzeitige Geburt, also als jemand, der später als die anderen berufen worden ist. Jetzt könnte man sagen, ja, heute beruft Gott noch genauso wie Paulus Apostel, dann hätte Paulus sich nicht als unzeitige Geburt bezeichnet, ja, wenn danach noch mal ganz viele kommen. Und Paulus sagt, dass durch ihn diese Zeichen gewirkt worden sind. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Hier sehen wir also, dass Zeichen und Wunder nicht dazu gedacht waren die gesamte Gemeindezeit zu begleiten, sondern sie waren hier ganz besondere Bestätigungen des Aposteldienstes. In Hebräer 2, Vers 4 hatten wir gesehen, diese sind in der Vergangenheit, also haben schon zur Zeit der Niederschrift des Neuen Testamentes nachgelassen. Weiterer Punkt in Bezug auf Apostel und Propheten. Also wie gesagt, wir gehen das jetzt schnell durch, wir kommen auf das Thema zurück. Also wenn das jetzt zu schnell geht, keine Sorge, wir behandeln das nochmal ausführlicher. Ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Propheten war, dass ihre Botschaft musste komplett stimmen und immer stimmen. Ja, es durfte nicht sein, dass ein Prophet heute die Wahrheit sagt, am nächsten Tag die Lüge sagt oder eine Teilwahrheit sagt. In der Charismatik passiert das leider sehr häufig. Ja. Es kann mal sein, es ist ein Treffer dabei, dass etwas Richtiges gesagt wird, was auch eintrifft. Dann stimmt es wieder nicht. Und dann sagt der Prophet, der sogenannte Prophet, heute habe ich den Eindruck, Gott will mir das und das sagen. Und nicht wie im Alten Testament, so spricht der Herr. Also diese ganzen Prophetien, wenn es ein Prophet Gottes war, die mussten exakt sein, die mussten nachprüfbar sein, die mussten im Detail stimmen. Und nicht einfach nur etwa allgemeine Aussagen, wie es manchmal ist, oder dann konkrete Aussagen, die einfach dann nur teilweise oder gar nicht eintreffen. Wir haben unter den Führern der charismatischen Bewegung ganz viele dokumentierte Falschprophetien. Ja. Manchmal wird dann gesagt, ja, Gott wollte Erweckung schenken, ja, zum Beispiel in Amerika, wo dann, also das sind oft die Prophetien, in ein paar Jahren wird eine Riesenerweckung in Amerika geschehen. Ja. Oft mit einer Jahresangabe. Wenn die Erweckung dann nicht kommt, das konnte nicht kommen wegen dem Unglauben, ja, der einzelnen Gläubigen. Die haben nicht genug geglaubt, die haben nicht genug gebetet, deswegen konnte das nicht kommen. Und so waren die Prophetien halt nicht. Natürlich gibt es Dinge, die Gott sagt, die an Bedingungen geknüpft sind. Zum Beispiel, dass Gott dem Volk Israel sagt, wenn ihr mir gehorcht, so werdet ihr im Land gesegnet sein. Aber so sind diese Prophetien ja nicht, gibt es sicher auch, aber so sind diese dokumentierten Falschprophetien nicht, sondern da wird konkret vorausgesagt, ja, auch über Berlin wurde schon vorausgesagt, das Stadion wird voll sein. Ja, das werden Bekehrungen sein, Erweckung sein, dass die Leute nicht mal mehr ins Stadion hineinpassen und solche Dinge, die dann sich als wirklich falsch erwiesen haben. Und das ist oft die Art der Prophetien, die hier weitergegeben werden. Die Bibel spricht von falschen Aposteln, hatten wir bereits gesehen, diese Stelle. Und die Bibel sagt uns, und der Jesus sagt uns, es werden viele falsche Propheten auftreten, auch speziell in der Endzeit, aber in der gesamten Gemeindezeit, aber auch speziell in der Endzeit, und werden viele verführen. Dann das Thema Sprachenrede heute. Gibt es heute noch Sprachenrede? Das überspringen wir jetzt aus Zeitgründen. Wir kommen darauf zurück. Hier sei einfach noch gesagt, der Hauptzweck der Sprachenrede war ein Gerichtszeichen, eine Gerichtsankündigung für die ungläubigen Juden. Das war der Hauptzweck. Und die Frage, wie heute die Sprachenrede verwendet wird, nämlich als Selbsterbauung oder als Gebet im Kämmerle, das ist einfach nicht biblisch. Das sagt die Bibel uns so nicht. Da werden einzelne Aussagen verdreht. Und so wie dieses Gericht eingetroffen ist über Jerusalem, über Israel und der Zweck erfüllt worden ist, so hat auch damit die Sprachenrede aufgehört. Dazu gehört natürlich noch, dass die Sprachenrede, wenn sie entsprechend übersetzt worden ist, einen prophetischen Charakter hat. Ja, wenn auch untergeordnet, aber es hat einen prophetischen Charakter. Und mit dem Aufhören der Prophetie haben auch alle prophetischen Gaben entsprechend ihren Zweck erfüllt und aufgehört. Wie gesagt, das überspringen wir, das Gebet im Kämmerle. Kirchengeschichte, auch die Kirchengeschichte bestätigt das Aufhören der Sprachenrede zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Über Jahrhunderte gab es die Sprachenrede dann wirklich nur in sehr seltsamen, sektierischen, kleinen Kreisen. Und eben nicht dort, wo die großen Erweckungen geschahen. Ja, das müssen wir auch hier festhalten. Und die Sprachenrede begann dann wieder Anfang des 20. Jahrhunderts, diese falsche Sprachenrede in Azusa Street. Auch das behandeln wir noch. Auch hier ist die Frage, wenn jemand sagt, ich praktiziere es und es tut mir gut, dann gilt im Prinzip das Gleiche. Ja. Auch Israel hat gesagt, wir räuchern der Himmelskönigin und das tut uns gut. Sie segnet uns. Ja. Und wenn wir aufhören, der Himmelskönigin zu räuchern, dann sind wir nicht mehr gesegnet. Also dieses Argument, es tut mir gut, es fühlt sich gut an, ist kein biblisches Argument. Denn viele Dinge sind wir, in vielen Bereichen sind wir zu Gehorsam aufgefordert gegenüber dem Wort Gottes. Und das können auch manchmal schwere Entscheidungen sein, die sich erstmal nicht gut anfühlen. Ja? Weil es heißt, dass unser Ich stirbt sozusagen, ja? Dass wir uns verleugnen müssen und all diese Dinge tun im ersten Moment vielleicht gefühlsmäßig nicht gut. Das heißt, das, was sich gut anfühlt und das, was wirklich gut ist in Gottes Augen, das deckt sich nicht unbedingt. So abschließend, wie können wir das ganz praktisch anwenden? Erstens, dass wir prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Epheser 5, Verse 9 bis 10. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Also was ist die Frucht des Geistes? Der Galaterbrief sagt uns noch mehr. Nach dem sollen wir streben. Und wir sollen prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Das heißt, auch solche Dinge prüfen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe das und das erlebt und erfahren, ja, probier es doch auch mal aus. Erstmal prüfen anhand von dem Wort Gottes. Dann sollen wir keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass hier finstere Mächte am Wirken sind, dann sollten wir nicht so tun, ja, als könnten wir den einen Sonntag in diese charismatische, den anderen Sonntag in die Pfingstgemeinde gehen und die Differenzen außen vor lassen. Es ist ja nur Differenzen, die wir einfach ignorieren können. Nein, sondern es geht hier wirklich darum, dass finstere Mächte da sind und am Wirken sind. Da sollen wir keine Gemeinschaft haben. Da sollen wir uns distanzieren. Da sollen wir uns absondern, sagt uns die Bibel. Und auch vom Aufdecken spricht die Bibel, wenn natürlich auch Sünden im Allgemeinen gemeint sind, ist auch das hier ein Bereich, wo letztendlich Sünde im Spiel ist, weil es ist ein Bereich der Finsternismächte, ist ein Bereich, der Gott nicht wohlgefällig ist und der letztendlich gegen Gottes Willen geht. Und deswegen ist auch das an dieser Stelle wichtig. Wenn wir natürlich uns jetzt beschäftigt haben mit dem, was falsch läuft, heißt das nicht, dass wir uns nicht beschäftigen mit dem, wie es richtig laufen soll. Und richtig laufen, das hatte ich am Anfang schon gesagt, heißt, dass wir wirklich bestrebt sind, einander zu dienen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das heißt, diese Grundhaltung des Dienstes zu haben, diese Grundhaltung der Liebe zu haben, danach zu streben, Gott mehr zu lieben und durch seine Kraft, durch seine Liebe einander zu lieben und dann wirklich einander zu dienen mit der Kraft, ja, die Gott da reicht. Gott möchte uns die Kraft geben, einander zu dienen, auch in der heutigen Zeit. Und es reicht eben nicht aus, sich von dem einen zu distanzieren, ohne das andere zu praktizieren, weil dann verliert man sich nur in Kritik und das ist eben auch nicht richtig, sondern es muss ausgewogen sein in dem Sinne, wir distanzieren uns, wir warnen davor, aber wir streben nach dem, was uns die Bibel lehrt, was die Wahrheit ist, ja, dieser Dienst aneinander. Und das heißt eben auch Selbstverleugnung. Das heißt, dass wir bereit sind, ja, vielleicht unsere Bequemlichkeit in bestimmten Situationen aufzugeben, ja, den gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa, ja, um Geschwistern zu dienen, um uns für Geschwister einzubringen, um für sie da zu sein. Und Gott gibt die Kraft dazu. Und wenn er die Kraft dazu gibt und das gebraucht und den Segen dazu schenkt, dann ist es eine große Freude. Ja, dann ist es eine Freude, die der Herr schenkt, weil man erfahren darf, wie Gott einen gebraucht und wie Gott, ja, dadurch andere segnet und andere verändert. Dann haben wir eine Verheißung. Der Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, es reicht nicht aus, dass wir einfach an einen Jesus glauben, ja, und besonders laut hervorheben, dass wir diesen Jesus lieben oder dass wir zu Jesus gehören. Sondern wir sollen an den biblischen Jesus glauben. Wir sollen an ihn glauben, wie die Schrift gesagt hat, ihn also in der Bibel mehr und mehr erkennen und verändert werden. Und dann wird er uns gebrauchen. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, der Heilige Geist, ja, wirkt in uns, dass wir für andere ein Segen sind. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt kann es sein, dass, ja, dass wir immer wieder in die Situation kommen, wo wir sagen, naja, also ich denke nicht, dass ich so ein Segen bin, dass man jetzt sagen kann, ja, da fließen Ströme lebendigen Wassers. Was kann man dann tun? Die Antwort sehen wir schon hier. Denn hier steht davor Verheißung. Ja, es ist eine Verheißung, es ist ein Versprechen des Herrn. Und wie sollen wir mit Verheißungen umgehen? Verheißungen sind dazu da, dass wir sie in Anspruch nehmen. Ja, dazu sind die Verheißungen uns gegeben. Also es reicht nicht aus, einfach zu lesen und sagen, aha, hier haben wir eine Verheißung, sondern wir sollen sie in Anspruch nehmen. Und das heißt, sie vor Gott bringen, sie vor den Herrn bringen, zum Herrn sagen, Herr, du hast gesagt, du hast versprochen, dass du mich gebrauchen möchtest, dass aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, Ich bin noch kein Werkzeug in deiner Hand, wie es deinem Sinne entspricht, wie es deinem Wort entspricht. Bitte verändere mich und mach diese Verheißung praktisch Wahrheit in meinem Leben. So zum Herrn kommen, bitten um diese Verheißung und dann auch glauben, dass Gott Gebet erhört. Das ist ein Gebet, das ihm wohlgefällig ist. Das möchte er erhören. Das dürfen wir und sollen wir im Glauben vor ihn bringen, um das wirklich zu empfangen und so ein Segen dann füreinander zu sein. Und ich denke, das möchte ich euch mitgeben, dass nicht nachher gesagt wird, ich gebe es euch nur das Negative mit, von was woanders praktiziert wird, sondern das möchte ich euch ganz bewusst mitgeben, dass ihr das praktiziert, dass ihr mit diesen Verheißungen vor Gott kommt und dieses Bestreben habt, ja, euch als Werkzeug gebrauchen lasst vom Herrn und so ein Segen seid für, dass ihr so ein Segen seid für andere. Und das wünsche ich natürlich uns allen. Amen.